Wir sind immer noch im Römer 11, die zweite Hälfte heute. Vor 14 Tagen haben wir uns mit der ersten Hälfte befasst und wollen heute weitermachen. Die Überschrift lautet immer noch: Die alttestamentlichen Verheißungen werden in Erfüllung gehen. Das ist die Aussage, die der Apostel Paulus über das ganze Kapitel setzt und sagt: Und es wird passieren. Da kannst du dich darauf verlassen. Das ist fest. Wir haben beim letzten Mal schon zwei Abschnitte gehabt, die Verse 1 bis 10, da haben wir darüber gesprochen, der vorläufige Überrest aus Israel als Garantie für die weitere Gültigkeit der alttestamentlichen Verheißung. Da ging es darum, der immer dagewesene, oft der kleine Überrest, ist aber die Garantie dafür, dass diese Verheißungen weitergetragen werden, sie gelten noch. Dann der zweite Abschnitt, die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen bedeutet Segen für die ganze Welt. Dieser Segen für die ganze Welt ist ja in der Segensverheißung an Abraham enthalten, nicht nur für seine Nachkommen, auch für die ganze Welt. In dem zweiten Abschnitt ging es sehr stark darum, dass durch die überwiegende Ablehnung des Messias dieser Segen aus Israel in die ganze Welt dann geht und sich ausbreitet, in die Welt wandert. Und bis heute ist das so, bis die Fülle der Gläubigen aus den Völkern das vorhergesehene Maß erreicht hat. Und das war eine unglaubliche Idee Gottes, das so zu machen. Obwohl so wenige glauben aus dem Volk, die das machen sollten, ist das so der Punkt, wo das in die ganze Welt sich öffnet und eben auch dieser Teil der Verheißung auch erfüllt wird. So gefühlt war am Ende dieses zweiten Abschnittes es schon so, da hätte Paulus schon so einen Zwischenlobpreis so reinbringen müssen. Aber mir scheint, er hat sich noch zurückgehalten und so haben wir heute noch Stoff für die ganze Predigt. Das hat er uns wahrscheinlich nochmal gegönnt und deswegen da noch kein Lobpreis, sondern der Lobpreis kommt halt erst später. Heute der dritte Abschnitt ist die Verse 22 bis 32, die Errettung von ganz Israel als Ausgangspunkt zur endgültigen Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Hier wird gezeigt, dass der Segen in vollem Umfang und in der vollen Größe dann nach Israel zurückkehren wird. Die Verheißung wird erfüllt werden. Und dann der Berg, die Bergspitze, die Krone, die Doxologie, die Anbetung Gottes. Es geht um Gottesfurcht. Sie steht dann über allem. Und ich finde es interessant, dass am Ende von so viel Wissensvermittlung, die der Apostel hier gegeben hat, am Ende Anbetung steht. Da steht kein Diplom, da steht kein Test, ob du alles verstanden hast, sondern da steht Anbetung. Wie ist deine Gottesfurcht? Wie ist dein Herz mit dem verbunden, was du jetzt verstanden hast? Und da wollen wir versuchen, da auch heute etwas daraus mitzunehmen. Wir lesen den ersten Abschnitt für heute, nämlich den dritten Abschnitt aus dem Römer 11, die Verse 22 bis Vers 32. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Und gegen dich, Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und jetzt kommt das Geheimnis. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Dieser Abschnitt auf Vers 22 beginnt mit einem Sieh nun. Es ist ein Hinweis, ein neuer Wind weht und die Fahne, die er schwenken will, die bekommt so, fängt wieder neu an zu flattern. Es kommt eine neue Bewegung in Gang, ein neuer Gedanke. Es gab schon ähnliche Fahne im Windmomente auch in diesem Kapitel. In Vers 1 und in Vers 11 hieß es, ich sage nun. In Vers 7 heißt es, was nun? In Vers 17 heißt es, wenn nun? Und in Vers 19 hatten wir gelesen, nun wirst du sagen. Also es waren immer so ein Winken mit der Fahne, um zu sagen, also wenn du dich gedanklich gerade verloren hast, wir sind gerade hier, komm mit. An dieser Stelle kannst du wieder weitermachen. Der Apostel ermutigt uns, seinen Gedanken zu folgen und die Logik im Handeln Gottes mit seinem Volk zu erkennen. Er winkt eben immer wieder mit dieser kleinen Fahne. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei Stadtführern, die haben oft so ein Fähnchen oder auch einen Regenschirm mit und manche gucken rechts und links und wissen gerade nicht mehr, wo man so ist. Und dann sagt er, hier sind wir gerade, hier gucken und wir beschäftigen uns jetzt mit dieser Sache und dann ist man wieder dabei. Wir sollen auf zwei Dinge achten, nämlich die Güte bzw. die Gnade und die Strenge Gottes. Also Güte und Strenge, das ist so etwas Grundverschiedenes und es gehört trotzdem zusammen. Gott möchte allen Menschen seine Gnade geben, aber sie wird nur wirksam bei denen, die der Gnade vertrauen. An der Güte zu bleiben oder an der Gnade zu bleiben, bedeutet, in der lebendigen Beziehung zu Gott zu bleiben durch den Glauben. Wenn man eine Batterie mit einer Lampe verbindet, Plus und Minus, wenn das dann dran ist, dann leuchtet das. So ungefähr, denke ich, hatte Paulus das hier gesagt. Gnade und Strenge gehören zusammen. Gottes Strenge zeigt sich da, wo Menschen diese Beziehung zu ihm abbrechen. Gott wird dann eindeutig. Er handelt, er lässt die Menschen dann nicht im Unklaren, was ist dann, wenn ihr euch von mir abwendet. Er sagt, was dann passiert. Es besteht dann Klarheit in der Beziehung. Er zeigt in der Strenge, dass Gnade nicht Gleichgültigkeit oder Beliebigkeit bedeutet. Gottes Güte ist keine billige Gnade, sondern sie ist eingebettet in eine verbindliche Beziehung zu Gott. Ich denke, deswegen wird auch das Beispiel einer verbindlichen Beziehung, einer Ehe, auch oft mit der Beziehung zu Gott verglichen, weil dort eine Eindeutigkeit besteht. Gottes Güte und Strenge gehen parallel hier in dem Text mit dem Einpropfen in den Ölbaum des Heils und Herausschneiden aus dem Ölbaum. Güte Gottes gibt Hoffnung für alle, die Gnade wollen, und Strenge Gottes besteht auf die Verbindlichkeit. So garantiert Gott eigentlich mir eine stabile Beziehung und eine liebende Annahme und eine eindeutige Klarheit in meiner Beziehung zu ihm. Gottes Güte verliert nicht durch die Strenge ihre Heiligkeit. Und seine Strenge löscht nicht seine Liebe aus. Das widerspricht sich nicht. Obwohl die Dinge so grundverschieden sind, merken wir, sie gehören tatsächlich zusammen. Wie Licht und Wärme einer Flamme, so gehört Güte und Strenge auch hier zusammen. Denn Güte und Strenge haben auch dasselbe Ziel, nämlich die Errettung der Menschen durch den Glauben. Gott wird uns hier als ein vielbeschäftiger Gärtner beschrieben. Er hat viel zu tun. Da gibt es so einen Ölbaum und er hat viele Dinge daran zu machen. Er schneidet heraus und propft auch wieder ein. Schneidet heraus und propft auch wieder ein. Wir merken, dass ein Gärtner, der seinen Ölbaum ganz klar im Blick hat, und er schafft Klarheiten, indem er diejenigen, die geistlich tot sind, die mit ihm gebrochen haben, im Bilde der Zweige, herausschneidet, und diejenigen, die sich wieder beleben lassen, die in diese Beziehung zu Gott wieder kommen, die propft er ein. Er arbeitet ständig an seinem Ölbaum. In Vers 24 wird beschrieben, dass Gott eigentlich gegen jede Gärtnerkunst arbeitet, also quasi gegen die Natur, so wird das hier beschrieben. Da ist ein Ölbaum und normalerweise der Gärtner, er würde eine edle Rebe auf einen unedlen Stamm einpropfen. Aber was sagt Paulus hier? Dieser Gärtner macht das genau andersrum. Da ist ein edler Stamm, er nimmt unedle Zweige und pflanzt die da rein. Eigentlich unlogisch, würde kein Gärtner machen. Aber Gott tut das, und das ist eine sehr gute Beschreibung der errettenden Gnade an die Heiden. Das ist nicht normal, würde man sagen, wenn ein Gärtner so etwas tut. Hör mal, wo hast du gelernt? Warum machst du das? Nein, sagt Gott, nein, das ist nicht normal, aber versteh, das ist Gnade. Genau das ist es, was Gnade ist. Ein Gärtner würde auch nicht vorher abgebrochene Zweige eines Baumes dann irgendwie nehmen und wieder einpropfen, so wie es hier beschrieben wird. Er würde einfach warten, bis der Baumstamm einfach neue Zweige hervorbringt, und dann würde er sich an den neuen Zweigen bringen. Aber er macht das trotzdem, und das ist eine gute Beschreibung, wieder die Natur, nicht normal, aber Gnade, wie er an seinem Volk handelt, dass er das trotzdem tut. Israel, das Volk der Verheißung, so heißt das in diesem Text, und die Heiden, beide befinden sich am Ende an der Wurzel des Heils, nur aus Gnade und nur aus Glauben. Das hat sich keiner verdient. Und ab Vers 25 wird das dann nochmal genauer ausgeführt. Paulus sagte, Juden könnten denken, eigentlich interessiert sich Gott ja nur für uns. Denn nur wir sind ja Gottes auserwähltes Volk. Nur wir stammen von Abraham wirklich ab. Die anderen, die sich für Gott interessieren, warum sollte er das? Und die Heiden könnten sagen, also die auch gläubig geworden sind, Gott interessiert sich nur für uns, denn die haben mehrheitlich den Messias überhaupt nicht erkannt und nicht angenommen. Wir merken, das ist so ein bisschen so ein Gegeneinander, das hier so anklingt. Aber Paulus sagt, beide Haltungen sind falsch. Er ermutigt uns und sagt, wir sollen uns nicht selbst für klug halten. Denn wer diese eine Meinung oder die andere Meinung vertritt, er meint, Gott besser verstanden zu haben, als Gott es wirklich gemeint hat. Das ist nicht so. Deswegen wird hier ein Geheimnis gelüftet. Ja, viele Heiden werden gerade errettet. Das ist richtig, sagt Paulus. Das passiert. Und er hat auch erklärt, warum das ist. Und das wird so lange gehen, bis die Fülle der Nationen oder die Vollzahl, die Fülle der Nationen eingegangen ist. Da füllt sich so wie so ein Glas auf. Dieses Bild hat der Apostel Paulus. Und er sagt, und wenn dieses Glas zum Überfüllen, zum Überfließen kommt, und dann kommt das andere auch noch dazu. Das heißt, und so wird Israel, ganz Israel gerettet werden. Das muss ich so betonen, nicht und dann, sondern und so heißt das hier, wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Und dann kommt ein Zitat. Es ist hier die Art und Weise gemeint, wie Gott Israel errettet und nicht die Zeitabfolge. Nicht weil das eine passiert ist, passiert das andere. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, ein Kind hat schlecht geträumt und weint in der Nacht, das kommt oft vor. Und wenn die Mama oder der Papa dann dahin gehen, das Kind etwas halten, etwas trösten und so schläft es wieder ein. Wegen der Art und Weise, wie sie mit dem Kind umgegangen sind, so ist das hier auch in etwa gemeint. Es geht also mehr um die Art und Weise und nicht um die zeitliche Abfolge. Dieses Erreichen einer Fülle aus den Heiden löst ein besonderes Handeln Gottes aus, wie es der Prophet Jesaja schon beschrieben hat, also Vers 26, die zweite Hälfte B, und 27 ist ein zusammengesetztes Zitat aus Jesaja 59 und Jesaja 27. Da heißt es, es wird aus Zion der Retter kommen und er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. In dieser Art und Weise wird ganz Israel gerettet. Nicht, weil es einfach so kommt und man kann nichts dafür, dass es jetzt gerettet wird, sondern weil so etwas passiert, was der Prophet vorhergesagt hat. Und wir merken, es ist alles aus Gnade. Nochmal ein paar Gedanken, ein kurzer Gedanke zu ganz Israel. Was ist damit wohl gemeint? Es meint wohl nicht jeden in Israel, denn Paulus hat schon immer unterschieden zwischen diejenigen, die einfach nur zum Volk gehören und die wirklich Gott glauben und Gott folgen. Und ich denke, so ist das hier auch gemeint. Also alle in Israel, die durch Gottes Gnade, so wie das das Zitat auch nahe liegt, der Erwählung durch den Glauben in eine Beziehung zu Gott kommen. Nachdem eben schon eine ganze Fülle der Heiden auch durch denselben Glauben auch schon gerettet wurden, kommt eine ganze Menge aus Israel dabei. Es werden also auf jeden Fall verglichen mit diesem kleinen Rest, der kaum zu sehen war, wie es am Anfang des Kapitels ja besprochen wurde, werden da schon sehr viele sein. Es wird einfach überwältigend sein zu sehen, wie so viele einfach aus einem Volk plötzlich an den Messias glauben. Es wird auffallen, wobei man beim dem kleinen Rest ja schon danach suchen musste, wo sind sie eigentlich, gibt es die überhaupt? Ja, hat Paulus gesagt, die gibt es, ist aber recht klein, aber jetzt, dann, wenn diese Phase eintritt, dann wird das sehr groß und sehr offen zu sehen sein. Gott wendet ihre Gottlosigkeit ab. Gott nimmt ihre Sünden weg. Das schaffen sie nicht alleine, denn Gott wird hier aktiv und das ist auch eine Demonstration der Gnade Gottes. Wenn etwas passiert, dann hat Gott immer seine Hand im Spiel. Er arbeitet daran, alleine würden wir es nicht schaffen. Vielleicht tritt die Frage auf, wann wird das sein? Wann tritt das ein? Würden wir gerne wissen, aber wir wissen es nicht. Gott weiß es. Der Apostel Paulus hat das auch nicht gewusst. Er hätte das auch gern gewusst. Aber das ist etwas, was noch aussteht, was aber passieren wird. Die Verheißungen werden in Erfüllung gehen. Die sind bis jetzt schon in Erfüllung gegangen und sie werden auch da in Erfüllung sein. Gott wird aktiv, sonst wäre das niemals zustande gekommen. Aber wir können in der Zwischenzeit, bis das eintritt, schon etwas tun. Ich möchte uns auffordern, beachten wir die Entwicklungen in Israel. Vielleicht können wir erste Aspekte erkennen, wie Gott beginnt, sein Volk in Richtung Abwendung von Gottlosigkeit Schritt für Schritt zu führen. Denn die Verheißungen werden in Erfüllung gehen, auch für Israel. Wir können auch die Entwicklung hinsichtlich Israel auch bei uns im Lande beobachten. In Deutschland verzeichnen wir aktuell eine deutliche Zunahme von Antisemitismus im Alltag, von Judenhass im Alltag. In 2024 wurden fast 9.000 antisemitisch motivierte Vorfälle gemeldet und registriert. Ein Jahr hat ungefähr 8.000 Stunden. Also mindestens einmal pro Stunde, Tag und Nacht, gibt es in Deutschland solch einen Vorfall. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch höher. Mehr als jeder 10. Deutsche ist der Meinung, dass Juden zu viel Einfluss bei uns in Deutschland haben. Jeder 3. in Deutschland, also über 30%, ist der Meinung, dass die Juden selbst schuld sind am verbreiteten Judenhass. Vielleicht hängst du auch persönlich dieser hartnäckigen Meinung oder auch Verschwörung an, dass reiche Juden die eigentlichen Herrscher der Welt sind. Warum ich das sage, es geht mir nicht um die Beurteilung der aktuellen Politik, weder in Israel noch bei uns. Warum es mir geht, wenn ich das so sage, wer offen oder verdeckt dem Judenhass folgt oder sich daran beteiligt, der wird Gottes Handeln an seinem Volk nicht sehen und auch nicht erkennen können. Und darum geht es. Da steht etwas aus, wir möchten wissen, wann das passiert, aber wenn es durch Hass verdeckt ist, werden wir es nicht sehen können. Deswegen lasst uns das mal offen, mit offenen Augen beobachten, was Gott gerade mit seinem Volk tut. Die Verse 28 und 29 führen uns zu einer wichtigen Feststellung. Es steht dort, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Und diese Aussage steht eindeutig und unmittelbar im Zusammenhang mit Israel. Gott ändert seine Verheißung hinsichtlich Israel nicht. Er hat Abraham die Verheißung des Segens für ihn, für das aus ihm entstehende Volk, Israel gegeben, aber auch für alle Völker. Und diese Verheißungen, das haben wir jetzt schon oft gesagt, erfüllt er alle, auch wenn noch etwas aussteht. Und unbereubar, das bedeutet so viel wie Gott widerruft aber diese Verheißung nicht, obwohl der verbreitete Unglaube sich seinem Plan entgegenstellt. Eine ähnliche Frage war schon in Römer 3, Vers 3, da hat Paulus auch gefragt, auch so nun, mit dem Fähnchen gewunken, was nun, wenn einige untreu werden, hebt denn ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Nein, das passiert nicht. Wenn wir an Erbe verteilen und Erben denken, Erblasser tun das manchmal. Wenn sich der Erbe respektlos dem Erblasser gegenüber verhält, dann enterbt er manchmal diesen Erben. Er sagt, der ist es nicht wert. Ich habe das zwar alles für ihn vorgesehen, dass er das alles bekommen kann, aber er kriegt das jetzt nicht, weil er sich so verhalten hat. Und Apostel Paulus sagt, und Gott tut das nicht. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott tut das nicht. Was er aber tut, er hat diesen genialen Weg gefunden, trotz des Unglaubens, zuerst eine Fülle der Heiden und anschließend eine Fülle in Israel durch den Glauben zu erretten. Wenn die ganze Verheißung erfüllt sein werden, wird es zwei Füllen geben. Einmal eine Fülle aus den Heiden und eine Fülle aus Israel, die dann errettet werden. Das hat Gott so vorgesehen. 2. Timotheus 2, Vers 13 heißt es, sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott tut das nicht. Wir merken, wie wir uns auf Gott so verlassen können. Wenn er das zugesagt hat, dann kommt das auch. Das ändert sich nicht. Das ändert er auch nicht, obwohl ich so bin. Obwohl ich so versagt habe, obwohl ich so falsch gehandelt habe, Gott ändert seine Verheißung nicht. Wir merken, welchen Tiefgang diese Gedanken und die Pläne Gottes haben. Und es geht noch weiter in die Tiefe. Gott bleibt sich nicht nur selbst treu, sondern er führt auch aktiv seinen Heilsplan aus. Er überlässt die Menschen nicht einfach ihrem Schicksal, ihrer falschen Entscheidungen, sondern er entfaltet dieses unbegreifliche Muster, das wir schon angesprochen haben. Israel ist zum Teil verstockt. So kommt das Evangelium im großen Stil zu den Nationen. Im Erreichen der Fülle der Nationen kommt das Evangelium im großen Stil nach Israel zurück, um auch mit Israel eine Fülle von Glaubenden zu schaffen. Und dafür geht Gott einen ungewöhnlichen Weg. Die Völker waren von Natur aus im Unglauben. Aber Gott schließt, das heißt aktiv, Israel mit in den Ungehorsam ein, da wo die Völker schon drin waren, weil sie ja von Natur aus nicht zu Gott gehörten, um auf der anderen Seite aktiv beide zu erretten. Fülle und Fülle werden errettet sein. Aber alles aus Gnade. Nicht, weil man dazu gehört oder dazu gehört, sondern beides aus Gnade und aus seiner Vorsehung und aus seiner Errettung durch den Glauben. Im Endergebnis werden sehr viele Heiden und ganz Israel das Erbarmen Gottes erleben, weil sie ihre Verstocktheit aufgeben und an den Retter und Messias glauben werden. Und nun kommen wir zum Lobpreis. Das ist nicht nur so ein schönes Deko am Ende so dieser ganzen Gedanken. Das ist das Eigentliche. Deswegen ist das, glaube ich, auch so besonders hier ausgedrückt. Es heißt hier im Lobpreis, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm jetzt wieder vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist ein Lobpreis. Das ist etwas, was die Bibel unter einem Lobpreis versteht. Also alle Gedanken, die wir aus Kapitel 9 bis 11 jetzt in den Predigten gehört haben, sie fließen hier zusammen und münden in den Lobpreis. Würde das nicht passieren, würde das nicht in uns eine Anbetung Gottes auslösen, dann wäre die Frage, warum haben wir dieses ganze Wissen von 9 bis 11 uns so systematisch angeschaut, wenn es nicht in diese Anbetung Gottes kommt. In diesen drei Kapiteln gab es sehr viel Wissen zu vermitteln. Und vielleicht hatten wir auch den Eindruck, ja, praktische Anwendung kommt irgendwie etwas zu kurz dort, ne? Immer das Wissen und das Wissen und das Verstehen, nochmal Verstehen und nochmal Verstehen. Wir merken, das Ganze ist vermittelt worden, damit das jetzt in die unsere persönliche Anbetung Gottes hineinfließt. Das ist das Ziel, hier fließt es zusammen. Hier kommt etwas, was wesentlich ist. Das Ziel ist erst erreicht, wenn Anbetung Gottes im Geist und in Wahrheit kommt. Und das ist die Anwendung. Die meiste Zeit ging es darum zu erkennen, wie groß Gottes Plan ist. In der Anbetung geht es darum zu erkennen, ich stehe vor diesem Gott, der diesen Plan gemacht hat. Und dieser Gott schaut mich an, schaut mir in die Augen, hat mich angesprochen. Er meint mich. Er hat mich nicht außen vor gelassen. Er ist mein Schöpfer, mein Vater und in Jesus Christus mein Freund und Bruder. Anbetung setzt das Wissen nicht außer Kraft, sondern sie krönt und heiligt das Wissen. Erkenntnis wird zu einer innigen und tiefen Beziehung zu Gott. Die Erkenntnis wird in Lobpreis hier umgemünzt. Unser Denken kommt im Nachdenken über Gott, seinem Plan mit dieser Welt und seinen Gedanken an Grenzen. Wir verstehen manche Dinge nicht. Vielleicht liest du Römer 9 bis 11 nochmal und sagst, ja, aber hier, das verstehe ich trotzdem immer noch nicht genau. Das macht nichts. Wir merken da unsere Grenzen. Vielleicht beim nächsten Mal mehr verstehen oder wie auch immer. Aber Anbetung hilft uns, dass diese Grenzen uns nicht gefangen nehmen, sondern dass wir tatsächlich in die Begegnung mit Gott gehen. Anbetung weitet in diesem Sinne unsere Grenze, die durch unser Wissen doch etwas beschränkt ist. Erkenntnis wird zu einer innigen Beziehung zu Gott. Anbetung ist so etwas wie eine Metaebene, wie so ein Dach, das über allem Wissen steht. Anbetung reicht weiter als das Wissen. Es sind heilige Momente des Staunens, so können wir das vielleicht beschreiben. Und der Fachausdruck dafür, der heißt Doxologie. Das Wort bedeutet einfach Lobrede. Lobrede über Gott, über das, was man über Gott sagen kann und was man ihm als Anbetung, als Hingabe bringen kann. Eine Doxologie ist ein meist kurzer Lobpreis an Gott, der seine Größe, seine Herrlichkeit oder Güte feierlich ausspricht. Wenn wir solche Lobpreise in der Bibel finden, dann merken wir, die sind meistens sehr kurz. Das sind Momente, wo man nicht mehr viele Worte verlieren muss, wo das Herz aber weiß, was eigentlich gemeint ist. Das ist das, was Liebende kennen. Wo man nicht mehr viel sagen muss, aber man weiß sich total verbunden. Das ist auch wie eine Medaille. Auf der Vorderseite dieser Medaille befinden sich diese Worte dieser Lobpreisrede und auf der Rückseite befindet sich die Gottesfurcht, die damit verbunden ist. Und eines ohne das andere funktioniert auch nicht. Diese vordergründigen Worte der Anbetung bekommen ihre Bedeutung dadurch, dass sie mit der Ehrfurcht vor Gott im Hintergrund fest verbunden sind. Ein Beispiel einer Doxologie aus dem Alten Testament, Daniel 2, Vers 20, da sagt Daniel, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament nochmal, es gibt noch andere. Am Ende des Vaterunser-Gebetes ist so eine Doxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, heißt es dort. Hier in Römer 11 ist es ein Lobpreis auf die Erfüllung von Gottes Rechtfertigung aus Glauben, seiner erwählenden Gnade und seiner Verheißung an Israel und an die ganze Welt. Sie wird in Erfüllung gehen und das ist der Lobpreis. Der Vers 33, er spricht von unerforschlichen Gerichten Gottes. Tiefe des Reichtums der Weisheit Gottes und der Erkenntnis Gottes. Es ist nämlich so, dass für einen tiefgehenden Lobpreis, wenn er nicht nur oberflächlich sein soll, man zuerst tiefgehend in die Weisheit und Erkenntnis Gottes eintauchen soll, damit man eben diesen Lobpreis auch aus der Tiefe hervorholen kann und einen tiefgehenden Lobpreis auch Gott bringen kann. Sonst besteht eben die Gefahr von einem oberflächlichen Lobpreis, dass man da stehen bleibt. Es gibt Dinge, die in den Tiefgang führen, nämlich die unerforschlichen Gerichte Gottes. Es geht hier nicht so mehr um Gottes Strafgericht, dass Gott Gerichte halten wird und die Bösen richten wird. Vielleicht ist der Gedanke eher so zu verstehen, im Gericht werden Entscheidungen getroffen. Da kommt eine Sache vor das Gericht und dann wird gesagt, das ist so oder so. Es wird geurteilt und gehandelt. Und mit Gottes Gerichten sind Gottes Entscheidungen gemeint, die er gefällt hat, um seinen Heilsplan weiterzuführen. Und wir haben viele Entscheidungen, die er getroffen hat, ja auch in diesen Kapiteln uns ja auch angeschaut. Und hier heißt es, Gottes Entscheidungen sind unerforschlich. Ich versuche sie zu verstehen. Wir haben auch gesehen, manche Dinge sind unlogisch. Es ist botanisch unlogisch, dass man dieses Unedle auf das Edle pflanzt. Aber das sind Gottes Entscheidungen, die er getroffen hat. Und diese führen in den Tiefgang. Gott hat entschieden, dass er Menschen seine erwählende Gnade zukommen lässt. Gott hat auch entschieden, durch Abraham sein Volk Israel zu erwählen, dann eine Fülle von Heiden zu erretten und am Ende eine Fülle von Israeliten zu erretten. Wir staunen über solche Entscheidungen Gottes und das kann uns in einen tiefgehenden Lobpreis tatsächlich führen, in der wir Gott aus der Tiefe unseres Herzens loben können. Und unaufspürbar sind seine Wege und das führt uns auch in den Tiefgang. Gott zeigt durch Erklärung seine Wege, dass sie eine Richtung und Ausrichtung haben, wie ich im Glauben leben soll. Die Ausrichtung nach den Wegen Gottes, die uns in der Schrift überliefert sind, brauchen Zeit, Mut und Entschlossenheit, um auf den Wegen Gottes im Alltag zu gehen, oft auch gegen den Trend der Zeit. Und das ist eigentlich die praktische Seite der Anbetung, nämlich der Hingabe, der Treue zu Gott. Es braucht auch Tiefgang, damit ich die Wege Gottes wenigstens im Ansatz aufspüren kann, um daraus Orientierung für den Alltag abzuleiten. Anbetung mit Tiefgang zeigt mir, dass wir auch mit den Möglichkeiten heutiger Wissenschaft und Forschung nicht an den Sinn des Herrn drankommen. Das reicht nicht, was wir so an Klugheit der Welt zusammennehmen können. Da verstehen wir eine ganze Menge, aber das hat so eine Glocke. Und wenn man darüber hinaus will, wenn man Gott verstehen will, dann braucht man eben Anbetung. Dann kann man darüber gucken und weiter gucken. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt. Wer ist sein Mitberater gewesen? Was habe ich Gott gebracht, dass er dann für mich auch etwas tun müsste? Also eine Vorleistung, die er mir dann abgelten würde, sagen, oh, du hast dich tatsächlich super eingesetzt, hier hast du eine Prämie. So etwas gibt es nicht. Anbetung mit Tiefgang zeigt mir, dass ich bei Gott nicht in Vorleistung gegangen bin, die er mir vergelten muss. Und das ist ja auch ein besonderer Ausdruck von Gnade. Wir sind Menschen der Gnade, wenn wir in eine Beziehung mit Gott kommen. Wir sind nicht Menschen, die etwas richtig gemacht haben, um dann diese Beziehung zu Gott irgendwie haben zu können oder schon viel richtig gemacht haben oder wie auch immer, sondern es ist immer Gnade und Anbetung drückt das aus. Und in Vers 36 heißt das schließlich, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Wenn ich anerkenne, dass Gott im Zentrum steht, führt das zu einem Tiefgang in der Anbetung. Aus ihm, durch ihn, zu ihm. Wir merken, er steht in der Mitte. Und im Lobpreis, wenn wir ihn richtig, glaube ich, verstehen, geht es darum, dass ich Gott an den Stellen in meinem Leben wieder ins Zentrum lasse, wo ich ihn vielleicht schon ein bisschen zur Seite geschoben habe oder vielleicht sogar schon eine ganze Menge zur Seite geschoben habe, dass er sagt, ja, aber ich möchte wieder in der Mitte deines Lebens sein, in der Mitte deines Herzens sein. Ich soll in der Anbetung zur Gottesfurcht und zu einem gottesfürchtigen Leben geführt werden. Wir erkennen also ganz leicht, Anbetung ist kein Aufputschmittel unserer Gefühle, um uns Gott näher zu fühlen. Und wir merken auch, Anbetung hat nicht vordergründig etwas mit Musik oder einer bestimmten Art von Liedern zu tun. Trotzdem sucht Anbetung heute oft seinen Weg über das Singen von Liedern. Und für viele ist das auch ein guter Zugang, denke ich. Wenn man heute im Bereich von Freikirchen über Lobpreis im Gottesdienst spricht, dann meint man in der Regel so einen Liederblock am Anfang des Gottesdienstes, der etwas länger ist, wo man besondere Lieder einplant und auch singt. Man möchte sich selbst und auch die Gemeinde sammeln, um innerlich auf Gott ausgerichtet zu werden. Manchmal gibt es auch eine Erhebung unserer Gefühle durch das Singen und unserer Stimmung. Und dagegen ist ja auch grundsätzlich nichts einzuwenden. Und ich weiß auch, dass die Musikteams unserer Gemeinde und auch anderer Gemeinden ein sehr großes Anliegen dafür haben, dass unsere gemeinsame Gesangszeit so eine enge Sache zwischen uns als Gemeinde, jeder persönlich und Gott sein soll und nicht einfach nur ein Gesang sein soll. Aber ich möchte ausgehend aus dem Lobpreis, aus den Versen 33 bis 36 eben einen Impuls mitgeben. Vielleicht kann das dazu beitragen, den gewünschten Tiefgang zu unterstützen. Das möchte ich nicht so sehr als eine Aufforderung verstanden zu haben, es jetzt anders zu machen, als wir es gerade machen, sondern einfach nochmal, um weiterzudenken. In der Bibel können wir sehen, dass Lobpreis mit Tiefgang immer eine Antwort ist. Eine Antwort auf eine Begegnung mit Gott. Israel lobte Gott nach der Rettung im Schilfmeer. Maria singt das Magnifikat. Meine Seele erhebt den Herrn, nachdem sie Gottes unergründliche Zusage empfangen hat, den Messias zur Welt zu bringen. Die Offenbarung zeigt den Himmel in Anbetung, nachdem Gottes Handeln gezeigt wurde. Also das Muster, das wir erkennen, lautet so: Zuerst kommt die Erfahrung mit Gott und daraus eine Antwort an Gott durch Anbetung, aber auch durch Hingabe, die daraus folgt. Eine Frage ist dann, warum findet heute eben der große Schwerpunkt des Lobpreises in Gottesdiensten eher am Anfang des Gottesdienstes statt? so wie ein Vorprogramm ein wenig. Vielleicht erwarten wir vom Gottesdienst selbst nicht mehr so viel Tiefgang, um nachher in den Lobpreis zu gehen, sondern wir sagen, das machen wir jetzt schon mal. Aber Lobpreis speist sich ja nicht aus sich selbst, sondern aus dem, was man über Gott erkannt hat und von ihm erwartet. Ein Lobpreis ist nicht schon deshalb ein Lobpreis, wenn man ein Lobpreislied singt oder einen Lobpreis auch spricht. Das Vaterunser zum Beispiel, hatte ich schon angeführt, das endet ja auch mit so einer Doxologie, einem Lobrede an Gott, einem Lobpreis. Und es endet deswegen so, weil vorher schon viel Tiefgang angeboten wurde. Gott als Vater ansprechen, sein Reich herbeiwünschen, seinen Willen als Maßstab herausstellen und so weiter. Da ist so viel Tiefgang drin. Und dann kommt es zum Lobpreis. Der Evangelist Matthäus spricht in der Bergpredigt davon, dass wir beim Beten nicht plappern sollen. Also nicht viel plappern sollen, nicht viel reden sollen wie die Heiden. Das ist ein Beispiel dafür, wo mit vielen Worten, aber ohne Tiefgang gebetet wird. Die Jünger Jesu waren Juden. Als Juden kannten sie wahrscheinlich viele Gebete, die man so verrichtet. Aber anscheinend vermissten sie auch so den Tiefgang ihrer Gebete, den sie aber bei Jesus gut beobachten konnten. Wenn er gebetet hat, das war irgendwie etwas anderes. Sie baten Jesus, dass er ihnen zeigt, wie man dahin kommt. Und er lehrt sie, das Vaterunser zu beten, damit auch sie den Tiefgang im Gebet kennenlernen konnten. So verstehe ich diesen Zusammenhang. Wir als Gemeinde beten das Vaterunser nur nach der Abendmahlsfeier. Aber gerade an dieser Stelle nach der Abendmahlsfeier ist es besonders gut, dieses Gebet als Anbetung mit Tiefgang zu sprechen. Wenn wir Abendmahl gefeiert haben, da kommen wir gerade vom Tisch des Herrn. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Was wir über das Erlösungswerk und über die Sündenvergebung dann im Kopf alles wissen, geht beim Abendmahl in Staunen des Herzens auf. Das ist der Wunsch, den Jesus da hat. Das wäre dann eine Erfahrung der Anbetung mit Tiefgang. Probiert es beim nächsten Mal aus, wenn wir das Vaterunser zusammen beten. Vielleicht kann man als Vorbereitung das Vaterunser einmal auswendig lernen, damit man das dann gut sprechen kann. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.